Hallo, wir sind Steffi und Magda von der Mama Kompass Akademie.
Und wir gehen mit dir selbstbestimmt durch Schwangerschaft, Geburt und Elternsein.
Ja, mal auf. Are we ready?
Ja.
Grinsen. Hallihallo.
Hi. Gerade fast das Glas am Schuss ausgemerkt.
Ja, das gehört. Steht alles noch.
Ja. Da sind wir und haben ein gutes Thema.
Und eine Geschichte.
Und ein Thema, das die Woche viele bewegt hat. Ich habe nämlich in der Story erzählt, ich hatte mit einer Frau hier Kontakt, die hat mir von ihrer ersten Geburt erzählt. Und hat jetzt so fürs zweite Kind, für die zweite Geburt, zwei große Sorgen, warum sie sich nicht traut, außerklinisch zu gebären. Das erste ist einmal, sie war beim ersten Kind über Termin und wurde da dann alle zwei Tage mit CTG und so weiter kontrolliert und begleitet. Und geht das denn auch außerklinisch? Und das ist nochmal ein anderes Thema. Wir werden uns aufs zweite halt konzentrieren. Das erste nämlich auch schon mal kurzer Spoiler. Erstens, Hebammen haben auch Endoptonen, können Herztöne kontrollieren und ein CTG hat keine hohe Aussagekraft. So, kurz zusammengefasst. Das zweite Thema war, dass sie bei der Geburt des ersten Kindes, das Kind kam auf die Welt, dann Probleme bei der Plazenta-Geburt hatte. Und wie würde das denn außerklinisch ablaufen, weil sie dann wirklich kurz davor war, in eine OP zu gehen, wurde schon alles vorbereitet. Und da habe ich halt kurz nachgefragt, was war denn da das Problem? Das Problem war, dass halt die Stunde rum war und halt in der ersten Stunde noch nicht da war und jetzt sollte sie in den OP. Und dann wurden aber mit vielen Hilfsmittelchen, sage ich es jetzt mal so, kam dann die Plazenta doch, also sie musste nicht operiert werden. Und war für sie aber natürlich schon ein Ding, ey, Geburt ist sehr, oder damit suggeriert es jetzt auch irgendwo, fehleranfällig und ich brauche da jemanden und ey, ich wäre fast im OP gelandet. Und das verstehe ich absolut, wenn man so nicht wirklich in dem Thema drinnen ist, dass man jetzt das Gefühl da hat, ey, ohne die wäre die Plazenta vielleicht auch echt einfach nicht gekommen. Und wir haben da einfach so ein bisschen anderen Blick drauf.
Wieder.
Genau. Und was dieser Frau einfach auch unfassbar geholfen hat, weil sie kannte halt nur den einen. Ich verstehe sie so unfassbar, dass sie nur diesen einen Blick kennt. Woher sollte sie auch den anderen kennen? Hat keiner mit ihr drüber geredet. Und das ist halt das, was sie da an diesem Ort, an dem sie war, so einfach erwartet hat. Aber dann mal zu sehen, ey, es gibt einfach auch noch andere Blickwinkel, hilft, glaube ich.
Ich glaube, was da echt ein Ding ist oder einfach ein nettes Gedankenspiel, um sich mal zu sortieren, ist zu überlegen, wie würde denn die Plazenta auf die Welt kommen, wenn halt außer Mama und Baby niemand da ist? Also wie hat sich das die Natur, wenn wir diesen Begriff benutzen wollen, eigentlich so gedacht? Und da wäre es ja so, das Baby kommt auf die Welt. Was macht man instinktiv meistens über kurz oder lang? Man hebt es mal hoch, guckt sich das an und sagt, oh mein Gott, wir haben es geschafft und du bist da und oh mein Gott, bist du süß oder auch nur, oh mein Gott, ich bin jetzt deine Mama, was ist denn hier passiert? Was auch immer, auf jeden Fall ist der Instinkt, den wir haben, das Baby kommt auf die Welt und wir nehmen es zu uns auf die Brust, wir riechen da dran. Das riecht nämlich mega gut, das ist ein Stoff, der süchtig macht, Babygeruch. Und das Baby würde kurz durchschnaufen, kurz ankommen und dann so langsam Richtung Brustwarze sich bewegen und diesen Weg suchen hin zu, so und jetzt hole ich mir mal einen leckeren Snack. Das würden wir einfach machen, wenn wir, keine Ahnung, von vor 2000 Jahren gelebt hätten. Oder ne, hier im Wald unser Kind kriegen würden. Oder daheim einfach in der Regentonne.
Genau, so.
Whatever.
Das ist ja auch oder einfach daheim, einfach genau. So.
Genau, das ist ja auch gar nicht der Punkt. Das Ding ist einfach, also was würde passieren, wenn man nichts täte? Das heißt, wir würden am Baby schnuppern. Was macht es? Dieser Geruch bei uns, der schüttet noch mehr Oxytocin aus, fördert diese Bindung, dieses sich ineinander verlieben. Das Baby würde Richtung Brustwarze wandern und irgendwann dort auch andocken und nuckeln. Was macht das wieder? Wie schüttet wieder Oxytocin aus? Und was macht Oxytocin? Das macht Kontraktion. Das heißt, das ist an sich schon so angelegt, dass wir nach der Geburt nochmal so ein Oxytocin-High haben. das wieder Kontraktionen auch befördert. Dieses Rumkrabbeln vom Baby, das bewegt sich, das kickt da mit seinen Beinchen um. Die sind nämlich echt aktiv, wenn man die lässt. Die sind, ne, manche sind auch schlapp und schnaufen erstmal durch und sagen, oh Gott, wo bin ich hier gelandet? Aber ganz viele sind eben auch schon ganz schön aktiv und sind da echt am Arbeiten, um da jetzt mal zu ihrer Milch zu kommen. Und die trampeln da quasi mehr oder weniger auf dem Bauch rum, was auch wieder Impulse gibt. Ne? So zieh dich zusammen, Bauch. Und dann würde die Gebärmutter wieder sich weiter zusammenziehen, ist jetzt da plötzlich auch Platz, ist ja kein Baby mehr da. Und mit diesen Kontraktionen würde die Gebärmutter die Plazenta quasi rausschmeißen. So würde das passieren, wenn man es lassen würde. Und ich habe bewusst gesagt, nicht nach 5 Minuten oder nach 10 Minuten oder nach 20 Minuten oder nach 2 Stunden, weil Zeit und Geburt ist ein schwieriger Faktor. Wir versuchen das messbar zu machen, aber stellen immer mehr fest, Geburt läuft halt nicht nach der Uhr, sondern es läuft im eigenen Tempo. Manche Mamas und Babys müssen einfach mal durchschnaufen, die müssen erstmal ankommen, die müssen einfach Pause machen, weil der Körper sagt, boah, krass, erstmal, ne, kurz relaxen. Und manche machen halt den Sprint auch im Sprint zu Ende und dann kommt das Baby und dann kommt die Plazenta hinterher geschossen, der Körper sagt, so, fertig jetzt und jetzt Wochenbett. Das ist einfach nichts, was ich messbar in eine Zeit schieben könnte. So würde das an sich passieren. Das heißt auch, das Baby ist angenabelt, das ist die komplette Zeit noch verbunden mit der Nabelschnur, bis die Plazenta dann irgendwann da ist, Tiere beißen die dann irgendwann durch. Kannst auch dran lassen, wenn du meinst, die fällt dann irgendwann auch ab mit dem Nabelrest oder sie stört und man schneidet sie durch. Aber das ist auch was, also das, alles Blut, was da noch drin ist, kann noch zum Baby laufen, was dem Baby hilft. Übrigens auch das wieder zurück, ne? Das ist auch ein Ding, also das Baby wird nicht voll gepumpt, sondern das balanciert sich irgendwann auch aus, finde ich auch super spannend, aber eben auch nur wieder mit Zeit.
Und das ist ja auch einfach so ein Mythos, der ist einfach in manchen Köpfen noch, der ist aber der ist schon echt alt, ne? Dass es hieß, das muss eben deswegen schnell abgeklemmt werden, weil es ist ja Blut der Mutter und sonst verblutet sie noch mehr. Das ist das Blut, das dem Baby gehört und hat nichts mit der Mutter zu tun, dass es da gerade verblutet. Genau, aber das kursiert manchmal noch so rum.
Ganz genau. Also das, was in dieser Nabelschnur läuft, ist Babyblut. Ist auch kein Plazenta- oder Nabelschnurblut, sondern Babyblut, das durch die Nabelschnur und die Plazenta läuft, um sich zu versorgen.
Und auch mal so ein bisschen um so eine Zahl. Es ist ungefähr ein Drittel, so circa. Ja? Und wenn man sich da auch das mal so überlegt, wenn man direkt abnabelt, ein Drittel des Babybluts ist dann noch in der Plazenta. Also mehr oder weniger hat das Baby dann direkt
ordentliche Blutspende gemacht.
Genau. Und da auch nochmal so wichtig, ne, gerade wenn du eine Mama bist, die schon Kaiserschnitt hatte, so, oh, da wurde ja sofort abgenabelt, oh Gott, mein Baby. Die Babys sind unfassbar robust, ja. Die peppeln sich wieder auf, die holen das wieder rein. Da ist jetzt einfach, ey, du hast eine offene, große Wunde. Da muss man jetzt einfach auch ein bisschen abwägen. Warte ich hier eine Stunde mit offener Wunde? Nee, eher schwierig, sondern da nabel ich jetzt ab und mache diese Wunde wieder zu, ja. Aber jetzt eben das, was Magda gerade beschrieben hat, wir gehen jetzt davon aus, ey, Baby kommt auf die Welt, ich habe hier gerade keine offene Wunde. Da ist es jetzt einfach Babyblut, das in der Plazenta ist, das das Baby höchstwahrscheinlich auch einfach gern hätte.
Oder zumindest zu weiten Teilen.
Zu weiten Teilen,
ja.
Genau.
Ja. Ganz genau, ne? Auch beim Kaiserschnitt, dem trägt man mittlerweile auch Rechnung, indem man so die Nabelschnur milkt, indem man also noch möglichst viel Blut in dieses Kind da wieder zurückschiebt. Aber es sind alles natürlich Übersprungshandlungen oder Ersatzhandlungen, die das Original nicht so ersetzen können, wie das Original halt ist. Genau. Jetzt haben wir uns aber gedacht, Mensch, jetzt kommt so ein Baby auf die Welt und jetzt müssen wir irgendwie was tun. Und das Erste, was einfach ganz, ganz oft passiert oder ganz lange passiert ist, war ganz schnell abgenabelt. Das ist zum Glück auch nicht mehr so, dass man da eine riesen Eile hat, da eine Nabelklemme zu setzen. Aber wenn ihr so mal ältere Filme guckt, da sieht man das, ne? Kind raus, schnell, Klemme hin, an den Füßen hochgehoben, noch ein Klatsch auf den Arsch, denke ich mir auch, das ist ein Willkommen, ey. Scheiße, die waren da, da fühlst du dich aber mal direkt heimisch, ey. Genau. Das Ding ist, in dem Moment, wo ich diesen Blutfluss unterbreche, kriegt das Baby das nicht mehr, logischerweise. Aber alles, was in der Plazenta noch drin ist, kommt ja auch nicht mehr weg. Das ist jetzt da einfach drin. Das heißt, jetzt muss die Gebärmuttermuskulatur die Plazenta quasi aus eigener Kraft rauskicken oder rausdrücken. Und damit sie das schnell genug tut, wird jetzt standardmäßig auch noch Oxytocin hinterher gespritzt. Das ist, nennt sich aktives Management der Plazentageburt. Das ist der geburtshilfliche Standard im Moment. Zumindest in klinisch arbeitenden Einrichtungen wird das so gemacht. Die Leitlinien, die wir euch ja so ans Herz legen, sagen, die Frau soll aufgeklärt werden über das aktive Management und das passive Management. Dürft ihr gerne mal sagen, habt ihr ein Gespräch geführt, was ist ein aktives Management und was ist das passive Management mit eurer Geburtsklinik? Und wurdet ihr gefragt, was von beiden ihr bevorzugt? Schreibt uns das gerne mal. Das fände ich ultra spannend, das ist nämlich leitlinienkonform zu sagen, ey, die und die Option haben wir. Was davon wäre dein Weg? Empfohlen ist das aktive Management, weil das im klinischen Setting, und ich sage das bewusst, weil die Studien im klinischen Setting passiert sind, starke Nachblutungen ein Stück weit verringern. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die Mutter viel Blut verliert, ist ein Tacken geringer, wenn ich ganz kurz vor der Geburt oder ganz direkt nach der Geburt vom Baby Oxytocin spritze. Und ein weiterer Punkt vom aktiven Management ist, dass an der Nabelschnur so ein bisschen gezogen wird. Das ist auch was, eigentlich, wenn das handwerklich gut gemacht ist, ist es was, was nur in der Kontraktion passiert und es wird quasi nur gehalten. Der Fortschritt, den die Gebärmutter, ne, diesen Druck, den die Gebärmutter aufbaut und diesen Fortschritt an Schub oder Richtung auswärts, das wird quasi nur erhalten und nicht da irgendwie dran rumgezupft oder rumgezuppelt. Was in der Praxis passiert, sieht halt auch noch mal ganz anders aus, muss man einfach auch sagen. Und auch die Hand auf dem Uterus, das heißt, die Hebamme meistens legt die Hand auf die Gebärmutter und quasi hält auch da diesen Druck, ne, macht wie so ein Gegendruck, dass sich das nicht alles wieder komplett vorzieht, sondern die nächste Kontraktion wird so ein bisschen, wie sagt man, ja, also einfach mit einem kleinen Vorsprung noch wieder aufbauen kann, um das Ganze zu beschleunigen. Was de facto passiert, ist ganz oft eine Fundusmassage. Das klingt total charmant, ne? Massage mag man meistens, tut aber sack weh, weil da drauf rumgedrückt wird, um die Gebärmutter dazu zu animieren, sich zusammenzuziehen und die Plazenta rauszuschmeißen. Und dieser Zug an der Nabelschnur passiert eben ganz oft eben auch außerhalb der Kontraktion oder einfach nicht begleitend. Das soll quasi nur das, was der Körper eh vorgibt, mitgegangen werden, sondern eben es entsteht ein echter Zug. Und das hat dann einfach auch das Potenzial, zu Komplikationen zu führen und ist einfach auch schmerzhaft und es muss nicht sein und ist auch nicht so, wie es passieren sollte oder so, wie es eigentlich die offizielle Lehrmeinung ist. Aber die Theorie und die Praxis sind ja mal so und mal so, ne? Genau, also das ist aktive Management und das kann im klinischen Setting stärkere Blutungen oder ein paar stärkere Blutungen verhindern und deshalb wird es standardmäßig so gemacht und auch standardmäßig sehr nachdrücklich empfohlen. Das Ding ist, wenn ich in dieses aktive Management einsteige, sagt auch wieder die Leitlinie, nach 30 Minuten muss die Plazenta da sein, sonst ist es. Na, sonst muss quasi Stufe 2 passieren, sonst ist es eine Plazenta-Lösungsschwierigkeit und ich müsste dann mal langsam Richtung OP fahren. Bei ganz vielen ist es so, dass dann einfach mal die Stunde auch noch abgewartet wird, aber nicht abgewartet, sondern es wird wirklich ziemlich manipuliert, nochmal Oxytocin gespritzt, es wird eben dieser Fundusdruck ausgeübt. Also es ist nicht so, dass man da sitzt und abwartet, sondern da passiert dann schon auch ganz viel in der Hoffnung, man kriegt die jetzt schnell noch. Aber in dem Moment, wo ich einsteige ins aktive Management, habe ich eigentlich diese 30 Minuten und muss dann reagieren. Das ist auch ganz spannend, weil der Evidenzgrad ist 4. Evidenzgrad 4 bedeutet Expertenmeinung. Heißt ein bisschen auch, haben wir schon immer so gemacht. Heißt ein bisschen auch, gibt es keine wirklich gute Evidenz zu, aber da haben wir uns irgendwie drauf geeinigt. Ich finde es auch nochmal gut zu wissen. Nur weil alle denken, nach einer halben Stunde ist es gefährlich, wäre jetzt mein Ansatz zu gucken, wirklich. Denken das alle, weil sie es halt schon immer so gemacht haben? Oder haben wir da vielleicht auch noch ein paar andere Möglichkeiten? Genau. Das abwartende Management bedeutet erstmal abwarten. Was abwarten aber wirklich bedeutet, heißt ja eigentlich den Prozess ungestört laufen lassen. Ich kann auch abwarten und kann den Prozess unglaublich stören. Das ist eigentlich auch kein abwartendes Management in diesem Sinne, sondern das ist halt auch eine gestörte Plazenta-Periode. Aber abwartendes Management heißt eigentlich, ich lasse diesen Prozess geschehen. Das heißt, ich warte einfach mal ab, was der Körper macht. Ich warte mal ab, wie die Mama und das Baby aufeinander reagieren. Ich warte einfach mal ab, ob das nicht einfach so passiert, wie es ursprünglich von der Natur mal gedacht war. Und das ist dann einfach ein Ding, ich darf mir das aussuchen. Welche von beiden Varianten will ich? Und ich kann ja auch jederzeit switchen. Wenn ich natürlich sehe, die Mama blutet stark oder der kippt der Kreislauf weg oder whatever, dann heißt abwartendes Management nicht, naja, ne, dann lasse ich die jetzt halt mal ohnmächtig werden und schau mal, was noch kommt, sondern ich kann natürlich jederzeit sagen, huch, der physiologische Verlauf kippt jetzt gerade in pathologischen, dann werde ich natürlich aktiv. Und das ist eine Option, die wollen wir euch einfach mal mitgeben. Die steht euch nämlich zu und es ist leitlinienkonform zu sagen, ey, wenn die Mama das will, dann ist das passive Management der Way to go. Ist es leitlinienkonforme und richtige Geburtshilfe und kein Kunstfehler oder kein Risiko, das ich eingehe. Und die Sachen sind ja auch da, ne? Jetzt mal ganz ehrlich, also sowohl in der Klinik als auch in der außerklinischen Geburtshilfe gibt es diese Medikamente, wo ich dem Körper sagen kann, so jetzt aber mal Action hier. Ich muss nicht dabei zugucken, wie eine Frau verblutet, weil ich alles so gerne natürlich haben möchte, sondern ich kann immer reagieren. De facto brauche ich es aber ganz, ganz selten, wenn die Geburt so verlaufen kann, wie sie soll und vor allen Dingen, wenn die Nachgeburtsperiode so verlaufen darf, wie die mal gedacht ist. Nämlich, dass die Mama ganz viel Baby riecht, ganz viel knuddelt, dass es Brustwarzenstimulation gibt und ich dadurch ganz natürlich wieder einen Oxytocinspiegel aufbaue. So, jetzt habe ich ganz schön viel gequatscht.
Haben
Müssen wir
wir
einen
auch
Schluck
gedacht.
trinken?
Was ich jetzt noch mal, so, wir haben jetzt gerade mal die Klinik angeschaut und die Frage war ja auch so, okay, wenn ich mich jetzt diesmal für die außerklinische Geburt entscheiden würde, was passiert denn dann? Und unsere Lieblingshebamme Jasmin, die auch mit uns den Online-Kurs hat, die hat das Thema auch gerade bei sich. Und wir können jetzt auch mal sagen, wie sie arbeitet, weil ich will jetzt nicht von allen Hausgeburtshebammen, wir können einfach mal sagen, wie sie arbeitet und wir feiern es einfach extremst. Hands off, abwarten, schauen, was passiert. Jetzt hat sie auch eine Frau gehabt, die dann selbst so ein bisschen an der Nabelschnur gezogen. Auch spannend. Und das ist was, ey, wenn die Frau das gerade für sich das so gefühlt hat, so in ihrem Ding, so ein bisschen braucht sie scheinbar Druck. Ist das was? Sie fühlt da ja was passiert. Aber die Jasmin zieht sich auch erstmal zurück, wenn das Baby kommt. Die knuddeln da, Baby findet den Weg zur Brust, da passiert unfassbar viel Oxytocin-Ausschüttung, Baby massiert mit den Füßen den Bauch. Hands off, abwarten. Und natürlich hat die ganz viel im Blick. Die hat im Blick, ey, wie viel Blut ist da jetzt gerade in der Wanne oder auf dem Boden, wie auch immer. Die schaut, was da gerade passiert. Und sieht eben dadurch, dass sie eins zu eins da ist, die Fortschritte oder weiß dann eben auch so irgendwann so, geht mit der Frau ins Gespräch. Und das ist eben, ja, das, wie Geburt eben auch sein kann. Davor brauche ich einfach keine Angst haben, weil im besten Fall kommt da jetzt einfach die Plazenta und ansonsten habe ich ja diese Hebamme da, die mir jetzt sagt so, ey, irgendwie mein Bauchgefühl, was meinst du? Ich sehe gerade das und das. Und dann kann man immer noch diesen nächsten Schritt gehen. Aber für außerklinische Geburt, Plazenta-Geburt, gibt es nur sehr wenige Komplikationen. Kann man so zusammenfassen.
Und dann bin ich auch immer noch handlungsfähig außerhalb von, ich muss das quasi außen angeleitet raus zwingen. Und das ist auch ein Ding, was für viele Frauen ja einfach auch wichtig ist, zu sagen, nee, ich mache das. Und selbst wenn ich merke irgendwie, ah, das ist irgendwie schwieriger als gedacht, das dauert länger als gedacht, habe ich immer noch viele Möglichkeiten, eben das Oxytocin nochmal anzutriggern, kann ich ja eben auch nicht zwingend durch eine synthetische Gabe geben, sondern auch durch eben das Baby wieder anlegen, durch viel Knuddeln. Das kann ich aber eben auch tun. Brustwarzenstimulation, wenn das nicht ausreicht, kann ich das ja auch selbst machen. Das muss nicht zwingend das Baby tun. Ich habe auch noch andere Möglichkeiten, den Druck zu erhöhen, zu sagen, ich will nicht, dass da von außen jemand auf mir rumtatscht, aber ich kann vielleicht selber mal hinfassen auf meinen Bauch. Dann spüre ich nämlich, was tut weh, was nicht, was ist hilfreich und was nicht. Ich kann den Druck erhöhen, indem ich zum Beispiel in eine leere Flasche puste. Oder Husten ist auch so ein Ding. Ganz viele Frauen sagen auch, ihnen hilft es total, wenn sie nochmal in die Position gehen, in der das Baby geboren wurde.
Auch da wieder Bewegung.
Richtig, ne? Geburt ist Geburt, auch eine Plazenta-Geburt ist einfach Geburt. Also ich kann eben auch als Mama selbst unfassbar viel machen. Und dann habe ich wieder dieses Ding, das ist was, das aus mir kommt, das ich tue und nicht, ich muss von außen gerettet werden. Und es ist geil, dass jemand da ist, der mich retten kann, wenn ich Rettung brauche. Aber wenn ich keine brauche, bin ich halt erwachsen. Manchmal Dinge halt auch gern selbst, ehrlich gesagt. Genau. Und das ist eine Option, die ihr habt. Und die ist nicht, das heißt nicht, dass ihr jetzt euch entscheidet zwischen, naja, gut, ich kann ihnen Oxytocin spritzen oder sie verbluten halt. Weil das ist nicht die Wahl, die ihr habt. Sondern die Wahl ist, möchtet ihr ein aktives oder ein passives Management der Plazenta-Geburt? Und die Hilfe im Notfall, die steht immer und jederzeit zur Verfügung. Das heißt, wenn der Kreislauf wegkippt, wenn es irgendwie sehr stark blutet, dann ist jemand da und dann kann ich, gibt es Mittel und Wege und dann kann ich immer noch in OP fahren. Das ist auch nochmal das Ding, nur weil die Leitlinie sagt, also jetzt wäre jetzt dran, dass wir in OP fahren, ist es immer noch was, daran sind die anderen gebunden. Das heißt, die müssen dir anbieten, sagen, hey, ne, irgendwie ist jetzt möglichst ganz schön viel Zeit vergangen. Wenn ich mal sage, ja, bei mir geht's gut, ich bin fit. Ich bin stabil vom Kreislauf her. Ich fühle mich gut. Mein Blutverlust ist nicht so groß, wie er sein kann. Ich möchte jetzt gerne lieber nochmal Bewegung ausprobieren, Positionswechsel ausprobieren, whatever. Dann steht dir das zu. Dein Gegenüber darf nicht sagen, also eigentlich müssten wir jetzt OP fahren, aber du kannst auch noch ein bisschen turnen. Ne? Das ist nicht leitlinienkonform und die kriegen die auf die Füße getreten, wenn sie das tun. Aber du darfst die Entscheidung treffen, weil du bist an keine Leitlinie gebunden. Du bist nur dir und deinem Baby gegenüber verantwortlich und du darfst solche Entscheidungen treffen. Und genau, die Option, die Tür wollten wir dir einfach gern mal aufmachen. Wie immer unser Tipp, lies nach. Ist alles kein Geheimwissen. Schau dir die Zahlen an, schau dir die Statistik an, wenn das für dich ein Thema ist. Ne? Muss auch nicht. Und dann triff für dich eine Entscheidung, die sich gut anfühlt. Und wenn du sagst, ey, kein Stress, ja, ich will nach der Geburt, ich will mein Baby auf dem Bauch haben, mir scheißegal, was sonst passiert, und ich will damit nichts mehr zu tun haben, das sollen andere machen. Dafür sind die da. Kriegst du das Zeug gespritzt, die gucken, dass die Plazenta kommt, du musst da nichts mehr tun, nichts mehr wissen, nichts mehr können, dich nicht mehr bewegen, whatever. Oder sagst, ey, meine Geburt, meine Party, ich mache das so, wie ich denke und kriegst deine Plazenta so, wie du dein Kind kriegst, wie du willst halt.
Und falls du jetzt denkst, oh Mann, das wusste ich beim ersten Kind ja noch nicht, warum war ich da noch nicht so gut vorbereitet, warum habe ich da nicht nachgelesen? Das ist eben das, was wir doch immer sagen, du hast da nichts falsch gemacht, du hast auch da immer dein Bestes gegeben. Es braucht Input von außen, dass ich da jetzt weiter gucke, dass ich da überhaupt mir irgendwie Gedanken drum mache. Und das wollten wir hier einfach mal machen. Einfach mal Input reingeben.
Und eine fairere Aufklärung braucht es einfach, finde ich.
Ja.
Da können wir irgendwie nochmal
Ein bisschen dran
drücken.
arbeiten.
Ja. Hier
So,
steht nochmal,
das.
also wie lange darf die Frau laut Leitlinie auf die Plazenta warten? Die Frau darf warten, solange sie will. Die kann 3 Tage warten, wenn sie das entscheidet. Geburtshilfliches Fachpersonal muss, also nach einer halben Stunde im aktiven Management, ist per Definition die Plazenta-Lösung verzögert. Das heißt, da muss aktiv geworden werden und 1 Stunde im passiven Management. Wie gesagt, mit einer schlechten Evidenz. Was hätten mit einer schlechten, aber mit einer wenig studienbasierten Evidenz, so möchte ich es nennen, weil Erfahrungswissen ist auch Wissen. Die Frage ist einfach, wie ich es einsortiere und aus welchem Erfahrungshintergrund der Mensch kommt, ob das sich mit meinen Ansichten deckt oder nicht. Aber die Frau darf warten, solange sie will. Eine Woche, 10, steht ihr frei. Ob sinnvoll ist, ne? Steht auf einem anderen Blatt, aber die Frau darf immer so lange warten, wie sie möchte, auf alles und jedes. Und jede Behandlung ist eine Option und keine Pflicht.
Da war jetzt auch wieder eine Hebamme, die hat ungefähr 2 oder 3 Tage auf die Plazenta gewartet. Sie wusste natürlich für sich, und sie ist auch heim und hat daheim für sich das geguckt. Die hat natürlich geschaut, ey, bekomme ich Fieber? Ja, habe ich irgendwelche Entzündungsanzeichen? Wie geht's mir? Macht mein Kreislauf schlapp? Genau, also so erhöhte Temperaturen, alles sind einfach so Anzeichen. Und dann wüsste sie auch, wenn ich das habe, dann brauche ich vielleicht irgendwie Unterstützung. Aber, also ne, sie hat sich beobachtet, und das fiel ihr wahrscheinlich einfach nochmal leichter, weil sie halt in diesem Thema jahrelang gearbeitet hat. Das fällt so einem Neuling natürlich viel schwerer. Ach, ich gehe jetzt mal heim und ich gucke einmal ein bisschen. Aber es ist möglich. Also das ist sowas, ich kann schauen, und wenn ich dann irgendwie 39,5 Fieber habe, irgendwas passt nicht. Und das mache ich auch, wenn ich nicht schwanger bin, 39,5, oh, was ist denn los? Ja. Und das ist was, das kann man machen. Das fand ich halt einfach so spannend, die Geschichte wieder, weil einfach die Hebamme natürlich, die so lange in diesem Thema drinnen, die wusste ihren Weg und wusste, nee, die Stunde ist es bei mir nicht. Scheinbar braucht mein Körper länger, und hat sich einfach gut beobachtet. Und dann kam echt nach 2, 3 Tagen die Plazenta erst. Auch das ist eine Variation von normal.
Unüblich, absolut,
Ah,
aber
ja, genau.
gibt's einfach mal.
Ja.
Und das
Genau,
einfach
das ist
zu
auch nochmal
wissen,
so,
ja.
die allermeisten kommen innerhalb der ersten Stunde. Wenn ich eben, ey, Baby ist bei mir, die Brust, also schlägt da irgendwie so an der Brustwarze rum oder trinkt auch schon, Oxytocin wird ausgeschüttet. Die Großzahl, die kommt in der ersten Stunde, und dann kann es aber, ne, manche kommen mit 3, 4, 5 Stunden, und manche kommen auch mal in 2, 3 Tagen. Aber das ist wirklich eine ganz kleine Zahl. Und die einen haben die Geduld, da zu warten. Für manche, die haben auch einfach keine Lust. Und die sagen, ey, und jetzt gehe ich ins das und das Management über.
So sieht's aus.
So sieht's aus. Da ist jetzt einfach mal
Genau.
Input.
Weil Optionen sind wir immer unendlich. Es nervt, glaube ich, ein bisschen, uns zuzuhören. Weil die Frage, wie muss ich es jetzt machen, ist mal wieder nicht beantwortet. Ja, genau. Aber auch da wieder, überlegt euch, was ihr braucht, was ihr wollt, und ihr dürft
Und da ist ja auch spannend,
jederzeit, ja.
wenn ich da nicht selbst die Entscheidung und Verantwortung übernehmen möchte, musst du es auch nicht. Dann sind andere da. Die sagen dir, ich würde jetzt das und das machen. Dann sagst du, finde ich gut, dass du einen Plan hast, den gehe ich jetzt mit. Oder du kannst sagen, die Magda und Steffi, und sagen, ich
Ja, ich habe
überlege.
gleich, ich habe eine andere Idee.
Genau,
Ja.
ich gehe gerne meinem Plan nach. Und das ist auch okay. Da gibt es kein richtig oder falsch. Das finde ich auch mal ganz wichtig.
Ja.
Na, wenn du so sagst, nee, ist einfach nicht mein Ding, dabei Geburt da irgendwie Entscheidungen zu treffen. Ich bin einfach froh, wenn es rum ist. Ist das okay? Dann sind da andere da, die treffen Entscheidungen für dich.
So sieht's aus.
Genau.
Auch da wieder, ne? You do you.
Ja.
Habt eine gute Zeit.
Liebe Grüße. Schönen Tag
Bis
euch.
bald. Ciao.
Ciao.